Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bei den Protesten in Belarus ist ein Buch des belarussischen Schriftstellers Viktor Martinowitsch zu einem Symbol geworden. Sicher auch wegen des Titels. Der Roman heißt Revolution. Protestierende haben sich da mit dem Buch in der Hand fotografieren lassen. Und in dieser Woche ist der Roman auch auf Deutsch erschienen. Viktor Martinowitsch ist einer der bekanntesten Autoren in Belarus. Der hatte immer wieder Schwierigkeiten mit der Staatsmacht dort. Sein erster Roman Paranoia wurde kurz nach dem Erscheinen 2009 in seiner Heimat verboten. Und vor 2 Wochen wurde sein Verleger in Minsk verhaftet und alle Exemplare seines jüngsten Romans Revolution beschlagnahmt. Ich habe Viktor Martinowitsch gefragt, ihr Verleger Gennad Winiarski, der wurde am gleichen Tag wieder freigelassen. Wie wurde denn seine Verhaftung begründet?
Ich kann nichts Genaues dazu sagen, weil mein Verleger unterzeichnen musste, dass er über die Gründe für seine Verhaftung nicht Auskunft gibt, nicht darüber spricht. Deswegen kann ich ihn auch telefonisch nicht erreichen. Die Konten des Verlags wurden eingefroren. Die Auflage meines Romans wurde konfisziert und sein Computer wurde auch mitgenommen und untersucht. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch seine Aktivitäten auf diesem Computer überwacht werden und nehme keinen Kontakt zu ihm auf.
Und heißt das, dass der Vertrieb Ihrer Bücher, also genau dieses Romans Revolution in Belarus, immer noch blockiert ist, dass dieser Roman nicht zu kriegen ist in Belarus?
Ich bin selber etwas überfordert mit dieser Situation und weiß gar nicht genau Bescheid. Es ist sehr seltsam, dass die Auflage meines Buches, die über den wichtigen Online-Händler Alessio Dacha und sein Portal Knihi Bai vertrieben wird, nicht mehr verfügbar ist. Also über diesen Händler bekommt man nichts mehr. Ansonsten in den Buchhandlungen schon. Und das erschließt sich mir nicht, die Logik hinter diesem Verbot. Wenn man ein Buch verbieten möchte, dann verbietet man es komplett. Aber hier ist es eben nur so ein teilweises Verbot. Und diese Situation ist mir unverständlich und das macht mir Angst. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass das Buch gerade untersucht wird, dass man schaut, ob ich darin gegen irgendwelche Auflagen verstoßen habe. Und das könnte dann, wenn sich das bestätigt, zur Folge haben, dass das Buch auch aus den anderen Buchhandlungen verschwindet.
Sie haben gerade gesagt, dass Ihnen das Angst macht. Was bedeutet das darüber hinaus für Sie jetzt, dieses Vorgehen gegen Ihren Verlag und gegen diesen Roman, gegen den Roman Revolution?
Für mich bedeutet das eine Rückkehr zu den Paranoia-Zeiten, als mein erster Roman erschienen ist. Und ich frage mich wieder, bin ich tatsächlich so wirkmächtig mit meinem Wort? Haben meine Romane so eine große Wucht, dass der Staat eingreifen muss und dort irgendetwas regulieren muss? Die Handlung meines neuen Romans spielt nicht in Minsk, er hat nichts mit den aktuellen Protesten zu tun. Und ich kann es mir nur so erklären, dass die Macht alleine ein Thema ist, das gerade sakrosankt ist, darüber darf nicht geschrieben werden. Das sorgt offenbar sofort für Nervosität.
Ihr Roman ist ja auch wichtig, das hat man ja auch gesehen daran, dass sich Menschen eben während der Proteste haben fotografieren lassen mit ihrem Buch. Sie haben selbst dazu gesagt, es ist zu einem Symbol geworden. Zu was für einem Symbol aber eigentlich? Hat das mit dem Titel vor allem zu tun, dass das Buch Revolution heißt, oder geht es darüber hinaus? Also was für eine Art Symbol ist Ihr Buch gerade in Belarus?
Es geht in diesem Buch ja vor allem um die persönliche Freiheit, die es zu verteidigen gilt, oder dieses Spannungsverhältnis zwischen Unterordnung, Unterwerfung und persönlicher Freiheit. Und die Hauptfigur meines Romans gerät in diese Fänge der Macht und ordnet sich unter, opfert seine Freiheit, gibt sie preis, nimmt am Ende sogar Befehle entgegen zu töten und lernt aber auch, wie süß diese Aufgabe der Freiheit sein kann, dass man eben viel Entlastung auch erfährt, wenn man nicht selber entscheiden muss. Zurück zu Ihrer Symbolfrage. Ich denke, die Leute, die sich mit diesem Buch fotografieren lassen, wollen damit ausdrücken, wir sind frei, wir haben uns für unsere persönliche Freiheit entschieden.
Sie haben ja an dem Roman, also jetzt hat er so eine aktuelle Bedeutung auf ganz verschiedenen Ebenen. Sie haben aber mit der Arbeit an diesem Roman vor 12 Jahren begonnen. Welche Situation war das damals oder welche Wahrnehmung, die Sie dazu gebracht hat, mit der Arbeit an diesem Buch zu beginnen?
Дело в том, что да, действительно, роман создавался 12 лет.
Ja, Sie haben recht. Ich habe tatsächlich 12 Jahre lang an diesem Stoff gearbeitet. Kürzlich ist im Deutschlandfunk eine Erzählung von mir gesendet worden. After Sack heißt sie, benannt nach diesen Gefangenentransportern, mit denen die Demonstranten abgeführt werden. Ich habe sie auf meinem Rechner wiederentdeckt, als ich ihn durchforstet habe, weil ich eine Durchsuchung befürchtet habe und eben nicht wollte, dass oder wissen wollte, was dort gefunden werden kann. Diese Erzählung hatte ich 2007 geschrieben und ich habe sie wieder gelesen und festgestellt, dass sich nichts verändert hat in Belarus oder auch in Russland, was das Verhältnis von Macht und persönlicher Freiheit angeht. Die Situation ist heute noch so, wie sie 2007 schon war. Das hat vielleicht auch den Ausschlag gegeben, dass ich mich so lange mit diesem Stoff herumgetragen habe, weil ich finde, es ist eine wichtige Beobachtung, dieses Verhältnis Macht-Freiheit genau anzuschauen und wichtig für den gesamten post-sowjetischen Raum. Deswegen wollte ich diese Geschichte wirklich auserzählen und zu Ende erzählen und habe mir die Zeit dafür genommen.
Und warum haben Sie den Roman in Moskau angesiedelt und inmitten von russischen Verhältnissen und eben nicht in Belarus?
Mir war es wichtig, diese Machtverhältnisse in ihrem ganzen Ausmaß zu zeigen. Und dieses ganze Ausmaß konnte ich in Belarus oder in Minsk nicht darstellen. Es geht um Geld und Korruption und Reichtümer unvorstellbaren Ausmaßes. Und das wäre in belarussischen Verhältnissen nicht denkbar. Wir sind eben doch ein eher kleineres Land. Dagegen das Russland Mitte der Nullerjahre ist für mich der ideale Handlungsort für diesen Roman. Dort regierte tatsächlich das Geld. Es ging immer um Macht und Geld und Luxus. Und es gibt auch bestimmte Aspekte, die direkt auf russische Realien verweisen, zum Beispiel den Prozess gegen Khodorkovsky.
Und die Macht, von der Sie da erzählen, das ist eine ganz eigentümliche. Also es ist nicht direkt die offizielle Staatsmacht oder die offiziöse Macht, sondern ja, ich würde sagen, es ist eine Art Mafia, die über ganz viel Geld verfügt, sehr viel Einfluss hat, auch die Polizei in ihrem Sinne lenken kann, also die auch eng verflochten ist mit der staatlichen Macht, aber doch auch eine eigene Organisation. Würde denn dieses Wort Mafia, würde das für Sie passen? Ist diese Organisation, von der Sie erzählen, so eine Art neue Mafia?
Im gesamten postsowjetischen Raum ist es oft schwer nachzuvollziehen, wo die offizielle staatliche Macht aufhört und wo die mafiösen Strukturen beginnen. Ich finde den Mafia-Begriff grundsätzlich passend, auch für meinen Roman, wenngleich ich Mafia eher mit Italien assoziiere. Mir war es wichtig, über die Machtverhältnisse zwischen Menschen zu schreiben. Das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dort liegt die einzige wahre Macht, die auch weitergeht als Staatsmacht oder die Macht von Parteien. Diese Macht zwischen einzelnen Menschen in bestimmten Formationen, die kann das Leben tatsächlich bestimmen und prägen, wie es in meinem Roman von SMS-Nachrichten von, in Anführungszeichen, Freunden aus dieser Organisation geschieht und zu beobachten ist. Das ist die wahre Macht, die viel prägender ist als die Mitgliedschaft in einer Partei
etwa.
Und Sie erzählen von diesen Machtstrukturen, auch eben den Privaten, den Zwischenmenschen, anhand einer Hauptfigur vor allem. Das ist ein Intellektueller, der ist Dozent für Architektursemiotik an einer Universität. Der wird jetzt in diese Organisation, diese Mafiöse, hineingezogen. Und die Frage ist eben, ob er sich wehrt, hat er sozusagen die Substanz in sich, dieser Macht etwas entgegenzusetzen oder wird er verwandelt von dieser Macht? Warum haben Sie so einen Mann ins Zentrum gestellt? Einen Intellektuellen, der ja im Prinzip auch erstmal kritisch den Machtverhältnissen gegenübersteht.
Ich habe mich für diese Hauptfigur entschieden, weil ich denke, der Verrat solcher Menschen aus der intellektuellen Klasse ist viel spannender und viel aufschlussreicher für uns. Wenn sich jetzt ein Vertreter der Sicherheitspolizei oder des Militärs so verhält wie diese Hauptfigur, dann ist es nicht weiter überraschend. Diese Menschen werden dazu trainiert, Befehle auszuführen, nicht selbstkritisch zu denken, sondern zu tun, was ihnen gesagt wird. Das ist das Wesen ihres Berufs. Intellektuelle hingegen sind dazu da, kritisch zu denken, sich eine eigene Meinung zu bilden, Entscheidungen zu treffen und diese begründen zu können, darüber zu sprechen, sie anderen zu erklären. Deswegen ist der Verrat solcher Intellektueller viel teurer erkauft als in dem anderen erstgenannten Beispiel. Und diese Fälle sind zu beobachten, sowohl in Belarus auch als in Russland. Ich denke, es wird auch spannend sein, in Russland weiter zu beobachten, was sich dort in näherer Zukunft abspielen wird. Diese Intellektuellen sind, stehen dafür, diese charakterliche Festigkeit, für die Reinheit ihres Denkens. Autoren und Künstler, die sich mit solchen Themen beschäftigen, könnte man als das Salz des Volkes bezeichnen. An ihnen lässt sich ablesen, ja, inwieweit sie diesen Verführungen gewachsen sind. Und in meinem Roman erleben wir eben eine Figur, einen Intellektuellen, einen Universitätsdozenten, der dieser Versuchung nicht gewachsen ist und sich verwandelt zum Unmenschen, wird zu einer Marionette dieses mächtigen Systems.
Der Roman, man spürt das schnell, dieses große Thema der Macht und der Verführbarkeit und der Unterordnung von Menschen. Ich muss aber auch sagen, dass der Roman unglaublich viel Witz hat. Der hat auch ganz bizarre Szenen, hat auch eine große Spannung. Also ich habe den jedenfalls regelrecht verschlungen, dieses Buch. Und es gibt eine Reihe von Anspielungen auf einen anderen Roman aus der Sowjetunion, einen ganz großartigen Roman, Meister und Margarita von Michail Bulgakov. Warum haben Sie denn diese Verbindung hergestellt? Also ich hatte den Eindruck, dass sie tatsächlich deutlich hergestellt ist zu Meister und Margarita.
Für mich ist Bulgakov derjenige Schriftsteller, der als letzter etwas wirklich Wichtiges über Moskau zu sagen wusste. Für mich ist der Meister und Margarita auch nicht in erster Linie ein Liebesroman, wie er oft gelesen wird, sondern ein Roman über die Angst. Die Angst steht im Zentrum dieses Romans, durchzieht den gesamten Text. Und diese Angst ist auch bei mir ein wichtiges Motiv in diesem Roman, ein wichtiger Impuls für meine Hauptfigur. Vor allem am Anfang des Romans ist er vor allem angstgesteuert. Er hat eine große Summe Geld aufzubringen, weiß nicht, wie er das hinbekommen soll. Und wenn er diese Summe nicht aufbringt, droht ihm eine Gefängnisstrafe. Und diese Angst treibt ihn immer weiter in die Fänge dieser Organisation, dieses seltsamen Freundeskreises. Und dieses Gefühl ist im gesamten postsowjetischen Raum sehr verbreitet. Man kennt diese Angst vor dem Gefängnis. Und da sah ich schon eine wichtige Verbindung zu Meister und Margarita, und die wollte ich herausstellen.
Eben weil Sie gerade sagen, dass Angst ein großes Thema ist in Ihrem Roman. Sie haben vor einigen Tagen in einem Interview gesagt, dass die Angst jetzt allmählich zurückkehren würde nach Belarus. Also Angst auch gerade im Blick auf die Protestierenden in Belarus. Also Angst vor der Gewalt des Staatsapparates, des Machthabers Lukaschenko?
Diktator Lukaschenko может себя проявить на уровне личности.
Lukaschenko hat nichts anderes als seinen Repressionsapparat, um zu agieren oder um sich seiner Bevölkerung zu zeigen. Das läuft alles über diesen Apparat. Und ich denke, die Wurzeln für die Angst in der Bevölkerung oder auch bei den Protestierenden sind immer noch die gleichen, wie sie es zu Bulgakows Zeiten waren. Ich habe mich länger damit beschäftigt, herauszufinden, in welchem Jahr Meister und Margarita spielen könnte. Und da gibt es einige Hinweise, auf welches Datum das Osterfest fällt. Wenn man sich das genauer anschaut, dann landet man im Jahr 1937, als dem Jahr, in dem der Roman angesiedelt ist. Und schon damals war es so, dass die wichtigste Angst, die zentrale Angst, die war, im Gefängnis zu landen, obwohl man sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Die Quelle dieser Angst vor dem Gefängnis ist nach wie vor da und aktuell. Da hat sich nichts geändert bis heute. Und symbolisch für diese Repression steht einerseits Lukaschenko und andererseits dieser Gefangenentransporter, der Aftersack, von dem meine Erzählung handelt.
Und ist die Angst, wird sie jetzt wieder so groß in Belarus, dass sie die Proteste zunehmend lähmt? Nehmen Sie das so wahr?
Es ist jetzt schon zu beobachten, dass es keine Massenkundgebungen mehr auf den Straßen gibt und die Hoffnungen, die mit der Revolution verbunden waren, wurden eigentlich abgelöst von der Angst oder von der Erwartung, man könnte im Gefängnis enden. Das ist natürlich sehr schlecht.
Viktor Martinowitsch hat den Roman Revolution geschrieben. Der wurde aus dem Russischen übersetzt von Thomas Weiler. Im Wohland und Quist Verlag ist der Roman in dieser Woche erschienen mit knapp 400 Seiten. 24 Euro ist der Preis für diesen Roman. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Viktor Martinowitsch. Thank you very much, Viktor Martinowitsch.
Thank you, thank you.
Und ganz herzlichen Dank auch an Thomas Weiler. Ich habe ihn schon genannt als Übersetzer dieses Romans. Übrigens eine hervorragende Übersetzung dieses wichtigen und spannenden Romans. Und er hat, wie Sie gehört haben, auch unser Gespräch hervorragend übersetzt. Also doppelten Dank an Sie, Herr Weiler.
Ich danke Ihnen.